Welches Thema ist denn heutzutage noch tabu, will der Organisator wissen. Er fühlt sich sichtlich nicht mehr wohl in seiner Haut. Geld beispielsweise. Alle, die wir hier sitzen, haben Geld oder tun so, als hätten sie welches. Wir glauben, wir seien eingeladen worden, weil wir reich, berühmt, einflussreich sind. Aber haben wir jemals bei einem dieser Abendessen erfahren, was jeder von uns verdient? Warum sehen wir unsere Welt nicht einmal so an, wie sie wirklich ist? Worauf wollen Sie hinaus? Fragt die Direktorin des Automobilkonzerns. Das ist eine lange Geschichte. Ich könnte mit Hans und Fritz anfangen, die in einer Bar in Tokio sitzen und dann zu einem mongolischen Nomaden kommen, der sagt, wir müssten vergessen, wer wir zu sein glauben, um die zu werden, die wir sind. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ich habe mich auch nicht deutlich ausgedrückt. Aber lassen Sie uns zu dem wirklich Wichtigen kommen. Ich möchte gern wissen, wie viel jeder verdient, was es in Bezug auf das Geld heißt, am wichtigsten Tisch im Saal zu sitzen. Einen Augenblick lang herrscht Schweigen. Mein Spiel kann weitergehen. Die Leute schauen mich erschrocken an. Die Frage nach dem Verdienst ist ein schlimmerer Tabubruch als Fragen im Zusammenhang mit Verrat, Korruption und Intrigen im Parlament oder nach jemandes Sexleben. Der arabische Prinz beschließt, sich auf das Gespräch einzulassen. Ich verdiene etwa 20.000 Euro im Monat, so viel wie das Parlament meines Landes genehmigt hat. Das entspricht nicht meinen reellen Ausgaben, da ich über einen unbeschränkten Etat mit der Bezeichnung Repräsentationskosten verfügen kann. Und er schließt, die sichtbare Wirklichkeit ist keine exakte Wissenschaft. Jetzt, da der Prinz als höchstrangige Person am Tisch so freimütig Auskunft gegeben hat, will niemand seine Hoheit blamieren. Ich weiß nicht genau, wie viel ich verdiene, sagt der Organisator des Abends, als Lobbyist ein klassischer Vertreter der Gefälligkeitsbank. Ich schätze rund 10.000 Euro, aber auch ich verfüge seitens der Organisationen, deren Vorsitzender ich bin, über einen Repräsentationsetat. Ich kann fast alles absetzen, Essen, Hotels, Flugtickets, zum Teil sogar Kleidung. Der Wein ist alle. Auf sein Zeichen werden unsere Gläser wieder gefüllt. Nun ist die Direktorin des Automobilkonzerns an der Reihe, die Vorstellung eben noch grässlich fand, über ihr Gehalt reden zu müssen, jetzt aber anfängt, sich zu amüsieren. Ich glaube, ich verdiene in etwa gleich viel, ebenfalls mit einem unbegrenzten Spesenkonto. Einer nach dem anderen spricht jetzt über seinen Verdienst. Der Bankier ist der reichste von allen. 10 Millionen Euro im Jahr. Zudem gewann sein Aktienanteil an der Bank ständig an Wert. Als das blonde Mädchen, das nicht vorgestellt wurde, an der Reihe ist, weigert es sich, etwas zu sagen. Das gehört zu meinem geheimen Garten. Das geht niemandem etwas an. Wie zu erwarten, kam ich als Letzter an die Reihe. Wenn ich ein neues Buch veröffentliche, komme ich in dem Jahr auf etwa 5 Millionen Dollar. Wenn nichts Neues von mir erscheint, sind es rund 2 Millionen aus Tantiemen bereits veröffentlichter Titel. Niemand ist beeindruckt. Sie haben das nur gefragt, weil Sie erzählen wollten, wie viel Sie verdienen, sagt das Mädchen mit dem geheimen Garten. Sie hat bemerkt, dass sie vorher einen Fehler gemacht hat und geht nun zum Angriff über. Ganz im Gegenteil, greift der Prinz ein. Ich hätte gedacht, dass ein so bekannter Schriftsteller sehr viel mehr verdient. Sie reden alle vom Geld, sagt der Bankier. Aber wissen Sie überhaupt, was Geld ist? Warum glauben die Leute, dass ein bemaltes Stück Papier, eine Plastikkarte, eine Münze aus einem minderwertigen Metall irgendeinen Wert besitzt? Schlimmer noch, wissen Sie überhaupt, dass Ihr Geld, Ihre Millionen Dollar nur elektronische Impulse sind? Natürlich wissen es alle. Naja, ursprünglich war Reichtum das, was wir an den anwesenden Damen sehen, fährt er fort. Ornamente aus seltenen Materialien, die leicht zu transportieren, zu zählen und zu teilen waren, Perlen, Goldklumpen, Edelsteine. Wir trugen unseren Reichtum sichtbar mit uns herum. Dieser Schmuck wurde gegen Vieh oder Korn eingetauscht. Witzig, dass wir uns immer noch verhalten wie ein primitiver Stamm. Wir tragen Schmuck, um zu zeigen, wie reich wir sind, obwohl wir häufig mehr Schmuck haben als Geld. Das ist das Stammesgesetz, sage ich. In meiner Jugend trugen die jungen Leute lange Haare, heute haben sie Piercings. Daran erkennen sich Gleichgesinnte auf Anhieb. Bezahlt wird mit dem Schmuck allerdings nicht mehr. Können aber diese elektronischen Impulse, die wir besitzen, eine zusätzliche Stunde unseres Lebens kaufen? Nein. Können sie die Rückkehr unserer Lieben, die von uns gegangen sind, erkaufen? Nein. Können sie Liebe erkaufen? Liebe schon, scherzt die Direktorin des Automobilkonzerns. Gleichzeitig verrät ihr Blick eine große Traurigkeit. Ich muss an Esther denken. Wir zeigen unseren Schmuck, wissen aber im Grunde, dass all unser Reichtum, unser Wissen, unsere Macht nur erworben wurden, weil wir mit jemandem zusammen sein wollen, der uns liebt. Nicht immer, sagt der Direktor der Parfümfabrik und sieht mich vielsagend an. Sie haben recht, nicht immer. Und da Sie mich ansehen, weiß ich, dass Sie sagen wollen, obwohl ich ein reicher Mann bin, hat meine Frau mich verlassen. Die Bemerkung über die Liebe hat die fröhliche Stimmung vollkommen zerstört. Und wir reden jetzt wieder über Literaturpreise, Ausstellungen, den Film, der gerade Premiere, und das Theaterstück, das mehr Erfolg hat als erwartet. Wie war es an deinem Tisch? Normal. So wie immer. Nun, ich habe eine interessante Diskussion über Geld angezettelt, aber sie endete traurig. Wann reist du ab? Ich muss morgen um 7:30 aus dem Haus. Du verreist doch auch nach Berlin. Wir könnten dasselbe Taxi nehmen. Wohin fährst du? Das weißt du doch. Du hast mich zwar nie gefragt, aber du hast es immer gewusst. Ja, ich weiß Bescheid. Und auch, dass wir in diesem Augenblick voneinander Abschied nehmen. Ich wünschte, wir könnten die Zeit bis zu dem Zeitpunkt zurückdrehen, als wir uns kennengelernt haben. Da gab es einen Mann, der am Boden zerstört war, weil jemand gegangen war, und eine Frau, die hoffnungslos in ihren Nachbarn verliebt war. Ich könnte dir sagen, was ich dir schon einmal gesagt habe. Ich werde bis zum Ende kämpfen. Ich habe gekämpft und verloren. Jetzt aber möchte ich meine Wunden heilen und dann zu einem anderen Kampf aufbrechen. Auch ich habe gekämpft. Auch ich habe verloren. Ich versuche nicht mehr zu nähen, was zerrissen ist. Ich will nur bis zum Ende gehen. Ich habe die ganze Zeit gelitten, wusstest du das? Seit Monaten versuche ich dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe, dass alles nur dann wichtig ist, wenn du an meiner Seite bist. Doch jetzt habe ich, obwohl es weh tut, beschlossen, dass es reicht. Seit dieser Nacht in Zagreb habe ich meine Abwehr aufgegeben und mir gesagt, wenn der nächste Schlag kommt, soll er kommen. Er soll mich zu Boden strecken, mich K.O. schlagen. Eines Tages werde ich mich erholen. Du wirst jemanden finden. Selbstverständlich. Ich bin jung, hübsch, intelligent und begehrenswert. Aber ich werde nicht noch einmal erleben, was ich mit dir erlebt habe. Du wirst andere Gefühle finden. Aber ich möchte dir noch etwas sagen, auch wenn du es nicht glaubst. Ich habe dich geliebt, während wir zusammen waren. Ich weiß. Nur tut es darum nicht weniger weh. Lass uns morgen jeder in seinem eigenen Taxi von hier wegfahren. Ich hasse Abschiede. Vor allem auf Flughäfen oder Bahnhöfen.